High Noon, 12 Uhr mittags. Seine Filmszene, die zumindest meiner Generation noch bekannt ist, in der Mittagshitze tritt dieser furchtlose Marshall Will Kane seinen Herausforderungen auf einer einsamen, in einem Dorf, einsame leere Straße entgegen. Längst bevor dieser Film 1952 auf den Markt kam, berichtet uns die Bibel von einer ähnlichen High Noon-Szene. Sie spielt nicht im Wilden Westen, sondern sie spielt im wilden Samaria. Das war auch ziemlich wild, da wollte ein Israelit auf keinen Fall hin, war ihm zu gefährlich. Jesus musste dort durchreisen. Aber die Begegnung dort in der Mittagshitze in dem Dorf Sychar ist eben keine ausgedachte Geschichte wie dieser Western. Sie ist wirklich passiert. Sie ist spannend und auch ein Stück unglaublich. Vor allem aber eines, sie verändert Leben. Und davon wollen wir jetzt hören. Wir wollen euch diesen Bibeltext lesen und wir machen das jetzt aber so, dass wir den, damit das vielleicht noch etwas verständlicher ist, einmal in Rollen vorlesen. Ich bitte die Karin und den Günther hier nach vorne. Ihr müsst euch auf eine Mikrohöhe einigen, ihr zwei. Ihr dürft hier ans Pult. Ah, das ist auch eine Idee. Stellt ihr zwei euch hier nebeneinander. Ich bin ja im Hintergrund. Ja, ihr zwei müsst, geh ruhig nehmen. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritische Ortschaft in der Nähe, das in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie:
Gib mir zu trinken.
Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin.
Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser.
Herr, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden?
Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig werden. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben.
Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen.
Geh und rufe deinen Mann. Komm mit ihm hierher.
Ich habe keinen Mann.
Das stimmt. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.
Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem.
Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als ihren Vater anbeten werden. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Ich weiß, dass der Messias, der Christus, kommen wird. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären.
Du sprichst mit ihm. Ich bin es.
In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte, ihn zu fragen, was er von ihr wollte und worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten:
Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist?
Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Danke euch. Ein erster Gedanke. Liebe. Jesus ist auf der Reise. Es ist Mittagszeit. Wanderung, Hitze, Sonne, Staub, Durst, Hunger. Jesus war müde. Wenn du Jesus wärst, was willst du in diesem Moment? Ist doch klar. Einfach einmal deine Ruhe haben. Normalerweise wäre das auch so gewesen. Zu dieser Zeit war niemand im Dorf unterwegs. Mittagshitze. Sie verkrochen sich in den Häusern. Aber dann kommt diese Frau. Wer wollte Jesus einen Vorwurf machen, wenn er jetzt denken würde, einfach stillhalten. Nichts sagen. Wenn ich jetzt etwas sage, habe ich vielleicht auch noch ein Gespräch an der Backe. Aber ich will meine Ruhe. Das wäre eine Strategie, die sicher aufgegangen wäre, denn diese Frau war nicht davon ausgegangen, dass Jesus sie anspricht. Sie wäre sicherlich auch froh gewesen, wenn er das nicht getan hätte. Warum? Da war das eine, diese Frau hatte eine Geschichte, die sie natürlich am liebsten gerne vergessen hätte, aber sie konnte sie nicht vergessen. Sie wurde ja immer wieder daran erinnert. Sie war mittlerweile bei Mann Nummer 6 angekommen, war eine, die im Dorf verschrien war, als leicht zu haben, als Ehebrecherin. Wer oft wechselt, wird bald Kleingeld. Das war sie geworden. Nichts wert. Mittags, die heißeste Zeit, da macht man Pause, ruht sich aus, versteckt sich vor der Sonne. In dieser Zeit geht die Frau zum Brunnen. Warum? Weil sie froh ist, dass sie niemand im Dorf sehen muss, niemand, der sie wieder mit verächtlichen Blicken anschaut, der vor ihr auf dem Boden ausspuckt. Das war für sie die beste Zeit. Da war das andere. Jesus und diese Frau, das passte gar nicht zusammen. Er war Jude, sie Samariterin. Die Juden hatten mit den Samaritern nichts zu tun, weil sie solch einen seltsamen Mischglauben hatten. Sie glaubten an den Gott der Juden, aber sie hatten dann auch noch manches andere eingebaut. Er war ein Mann, sie eine Frau. Damals ging das gar nicht. Aber dann noch mehr. Er war ein Rabbi. Äußerlich auch als ein Rabbi, als ein Lehrer zu erkennen, als ein Lehrer des jüdischen Glaubens. Das passte nun schon gar nicht zusammen. Die Frau konnte nicht davon ausgehen, dass dieser müde jüdische Rabbi ausgerechnet sie ansprechen wird, aber er tut es. Und er tut noch mehr. Er bittet sie um etwas. Das ging schon gar nicht. Dass er sie ansprach, schickte sich nicht. Wenn die Leute im Dorf es beobachteten, dann werden sie bald tuscheln. Hey, was macht dieser fromme Rabbi mit der Frau? Was will der von ihr, die man so leicht haben kann? Aber dass er sie um einen Gefallen bittet. Ein Mann, eine Frau, das gab es damals nicht. Männer brauchen keine Hilfe von Frauen. Schon gar nicht ein Jude von einem Samariter und schon gar nicht ein Rabbi von einer Sünderin. Der bittet so jemand nicht um einen Gefallen. Warum macht das Jesus? Sicherlich zum einen, weil er wirklich Durst hat. Aber es geht um viel mehr. Er kommt zu dieser Frau auf Augenhöhe. Er nimmt diese Distanz, diese große Distanz einfach weg. Er kommt auf Augenhöhe und dann vor allem, er gibt dieser Frau etwas, was sie schon lang verloren hatte. Würde. Würde. Schnelle Lustbefriedigung. Versprechen von Liebe, aber am Ende ausgenutzt werden. Gebraucht und irgendwie immer auch ein Stück missbraucht zu werden und dann liegen gelassen zu werden. Das kannte diese Frau zu Genüge. Das hatte sie oft genug erlebt. Aber dass da ein Mann ist, der ihr Würde gibt, das kannte sie nicht mehr. Würde gibt Jesus ihr dann auch in dem Gespräch, indem er sie ernst nimmt, indem er sich ganz auf sie einlässt. Und dann bietet er ihr im Gespräch etwas Großartiges an. Etwas, was diese Frau mit Sicherheit getroffen hat, was sie angesprochen hat, was ihr Leben ausgemacht hat. Wasser des Lebens. Lebensdurst, das war doch ihr Thema. Ihre Seele war ausgetrocknet. Sie war so leer. Durst nach Freude, nach Liebe, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Würde. Wie oft hatte sie versucht, diesen Durst zu stillen? Und es gab ja auch so viele Gelegenheiten. Überall herum waren Männer, die ihr Liebe geben wollten. Als ich das als Kind irgendwann mal gesehen habe, da konnte ich das nicht verstehen. Dieses seltsame Bild, dass ein Mensch im Meer sein kann, um ihn herum Wasser, Wasser, Wasser. Ich weiß, in der Jungschau haben wir mal eine Geschichte gelesen von Schiffbrüchigen. Tagelang auf dem Meer, um sie herum, alles voll Wasser. Und sie verdursten. Das ist doch seltsam, oder? Wo du hinsiehst, nur Wasser und sie verdursten. So war es mit der Frau. Um sie herum lauter Männer, die ihr Liebe geben wollten. Aber es funktionierte nicht. Wenn ihre durstige Seele davon trank, war es wie bei dem Salzwasser. Der Durst und das Leid wurde mit jedem Schluck nur noch schlimmer. Ihr Leben immer kaputter. Was für ein Angebot, das Jesus ihr macht. Und das trifft genau in ihr Leben. Lebendiges Wasser. Liebe, die nicht verlogen ist. Liebe, die nicht nur nehmen will. Liebe, die ihr am Ende nicht wieder die Würde raubt. Bedingungslose Liebe, die von Gott kommt. Lebendiges Wasser. Das ist das unglaubliche Evangelium, das ich euch heute auch an diesem Morgen sagen darf. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Leben von Gott, Leben mit der Qualität des Himmels. Das will Gott uns schenken, das gilt für dich. Manche denken ja, wenn du Christ wirst, dann wird das so ganz sparsam, das Leben, und alle Freude ist vorbei. Und nein, Gott sagt, ich will deinen Lebensdurst stillen. Du musst mit dem Durst deines Lebens jetzt nicht mehr irgendwo dich herumdrücken. Komm mit dem Durst des Lebens zu Gott. Bei ihm bist du bei der richtigen Adresse. Ich finde, die Geschichte könnte hier ans Ende kommen. Das würde doch reichen. Was für eine schöne Geschichte. Und dann feiern die beiden miteinander. Dann aber kommt noch eine heikle Phase in dieser Geschichte, ein zweites, Wahrheit. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Natürlich, Das wäre es. Sie versteht es zuerst noch nicht ganz. Sie sagt, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Dann muss ich nicht mehr am Mittag da hinlaufen, dann müssen mich nicht mehr alle Leute sehen. Dann kann ich mich ganz verkriechen. Und was sagt Jesus? Das wäre doch jetzt die Gelegenheit, Evangelium weiterzugeben, wie damals bei den Emmaus-Jüngern. Mit denen ist er einen ganz langen Weg gelaufen und hat ihnen dann das ganze Alte Testament erklärt. Das könnte Jesus jetzt tun. Du, ich sag dir, wie das ist mit dem Messias und, und. Also, sie sagt, gib mir Wasser. Und was sagt Jesus? Geh und rufe deinen Mann. Komm hierher. Oh Jesus, was ist das? Dieser Jesus ist doch eine totale Spaßbremse. Er ist ein Spielverderber. Er ist ein nervender Moralist. Er ist ein verklemmter Konservativer. Oder was ist er? Warum kommt er jetzt damit an? Ich habe so viele Menschen erlebt, die Gottes Liebe ganz toll finden, die von Gottes Liebe berührt sind, die Gottes Liebe genießen möchten, auch hier in der Gemeinde, die das toll finden, wenn wir sagen, Jesus liebt dich, er liebt dich bedingungslos. Das ist großartig. Aber dann kommen die Christen immer mit diesem blöden Thema Wahrheit an. Da steigen so viele aus, sind weg. Das geht zu weit. Das kann sich doch niemand anhören. Es reicht doch zu wissen, dass ich geliebt bin. Was soll das Thema Wahrheit? Jesus muss das sein. Reicht es denn nicht, wenn du uns einfach von der Liebe Gottes erzählst? Reicht es denn nicht, wenn wir einfach nur von der Liebe Gottes reden? Aber was wäre das für eine Liebe? Liebe, die dem Durstigen sagt, hier bekommst du einen Schluck Wasser und dann trink einfach das Salzwasser weiter. Liebe, die dem Verwundeten sagt, ich habe ein Pflaster für dich. Das kleben wir einfach auf die Wunde, den Spreisel und die Wunde und den Wundherd, den rühren wir nicht an. Lassen wir einfach weiter wuchern. Was ist das für eine Liebe? Was wäre das für eine Liebe, die zu der Frau sagen würde, Gott hat dich lieb, aber dein Lebensproblem, von dem will ich eigentlich nichts hören, das ist mir zu kompliziert. Lass dich doch weiter ausnutzen, lass dich weiterhin würdelos behandeln, renn weiter von einer Enttäuschung zur anderen Enttäuschung, so lange, bis deine Seele ganz kaputt ist. Aber Gott hat dich lieb. Was ist das für eine Liebe? Versteht ihr, worum es geht? Liebe kann nicht zusehen, wie sich Menschen kaputt machen. Das ist keine Liebe. Dass Jesus der Frau Wahrheit zumutet, zeigt doch eines. Es zeigt, wie ernst er es mit seiner Liebe meint. Es zeigt, wie ernst Gott es mit seiner Liebe zu uns meint, dass er eben nicht nur einfach oberflächlich liebt, so Schwamm drüber, aber wie du dein Leben kaputt machst, naja, das ist mir egal. So ist Gott nicht. Seine Liebe will immer auch das Beste für uns und will uns zurechtbringen. Darum geht es. Er will uns mit Wahrheit nie ärgern, er will uns mit der Wahrheit nicht schlagen. Aber dort, wo unser Leben gefährdet ist, krank ist, da spricht er Wahrheit. Das ist Gott. In der Tiefe unseres Lebens, da wo niemand hinsieht, das, was wir vielleicht vor uns selber verstecken, das bringt er ans Licht. Das kennt er und spricht es an. Ein dritter Gedanke, Gottes Liebe verändert Leben. Die Frau hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ausweichen oder bei Jesus bleiben. Und zunächst versucht sie ja sogar auszuweichen, abzulenken vom Thema. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann kann man ganz schlau und theologisch, geistlich reden und weicht doch aus, versucht vom eigentlichen Thema abzulenken. Und doch schafft die Frau es, bei Jesus zu bleiben. Und schafft es wohl auch, sich dem Thema zu stellen. Denn am Ende heißt es im Text, dass sie zu den Dorfbewohnern, und das wird zweimal geschildert, ganz ehrlich sagt, er hat mir alles auf den Kopf zugesagt. Er weiß es und er hat mit mir darüber geredet, was ich getan habe. Die Frau hatte den Mut, der Wahrheit Gottes nicht auszuweichen. Sie hat offensichtlich das Vertrauen zu Jesus nicht verloren. Der Wahrheit Gottes nicht ausweichen, das ist nicht leicht, da zucken wir zusammen, da versuchen wir abzulenken, da ist es leichter, irgendwie die Schuld auf andere zu schieben, Ausreden zu suchen, sonst irgendein anderes Thema anzuschneiden. Aber das müssen wir nicht. Denn genau wie in der Geschichte gilt es heute. Zum einen, er kennt das doch ohnehin. Er weiß das doch. Er weiß doch ohnehin, was ich, Volker Ulm, für ein Mensch bin. Er kennt meine Motive, die nicht alle sauber sind, meine Gedanken. Er kennt auch die Taten, die vor ihm nicht bestehen können. Da muss ich mich nicht rausreden, da kann ich auch nichts mehr verstecken. Das ist alles längst offenbar, da kann ich ihm nichts vormachen. Aber jetzt kommt das noch Wichtigere. Er liebt uns dennoch. Und wisst ihr, das ist keine hochnäsige Liebe, so nach dem Motto, na du armer Schlucker, du kannst mir ja nur noch leid tun, okay, dann liebe ich dich halt, anders geht es ja eh nicht. Nein, Gottes Liebe ist voll Würde, so voller Würde, dass Jesus die Frau um einen Gefallen bittet, dass Jesus mit ihr ganz ernsthaft redet. So voller Würde, dass er uns einlädt, seine Mitarbeiter zu werden. So voller Würde, dass wir seine Jünger, er sagt sogar seine Freunde sein sollen. So voller Würde, dass Gott uns einlädt, dass wir seine Kinder sein dürfen. Seine Kinder. Diese Würde will er uns geben. Wer den Mut hat, sich dieser Liebe und Wahrheit auszusetzen, einmal und immer wieder, ganz sicher, er wird erleben, Gott verändert Leben. Das hat Florian vorhin gefragt. Wie tut er das? Das ist das Ganze. Sich ein Leben lang der Wahrheit Gottes und der Liebe Gottes aussetzen. Und dann wird dein Leben verändert, Stück um Stück. Ich habe das bei vielen von euch gesehen hier über die Jahre, wie Gott euch Stück für Stück verändert hat. Und ich will euch einfach ermutigen, macht das weiter so und noch kühner. Seid noch mutiger, euch der Wahrheit Gottes auszuliefern. Das ist gut. Manchmal tut das ein bisschen weh, aber es ist immer heilsam, es ist immer gut. Aber dann auch ein zweites. Vertraut der Liebe Gottes immer und immer noch mehr. Und weil uns das oft so schwer ist und weil der Christus im Bruder und in der Schwester oft stärker ist als der Christus in mir, brauchen wir diesen Zuspruch in der Gemeinde. Und deshalb will ich euch das zusprechen. Glaubt, dass das Gott euch so unglaublich lieb hat. Martin Luther sagt, wie ein glühender Backofen voller Liebe, so liebt er euch. Und das wird euch verändern. Stück um Stück. Und dann geschieht auch das andere, ein letztes. Veränderte Menschen verändern die Welt. So war es damals in Sychar. Bedenken wir uns noch einmal die Situation. Die Frau galt im Dorf nichts. Sie musste mittags auf die Straße gehen, damit niemand sie sieht. Wie viel Demütigung hat sie in diesem Dorf schon erfahren? Lieblosigkeit, Härte. Wie viele Wunden haben diese Menschen in ihr Leben geschlagen? Wie viel Grund hätte sie zu sagen, die da drin in Sychar, die können mich aber mal gern haben. Aber die Liebe Jesu treibt sie zu diesen Menschen hinein. zu Menschen, die sie verachtet haben. Die Liebe Gottes treibt sie, dass sie ihnen die Liebe Gottes weitergibt. Und dann schaut euch die Dorfbewohner an. Wer sich im Dorf mit dieser Frau einlässt, der wird verdächtigt. Warum sollte man auf sie hören, sich überhaupt auf sie einlassen? Und dann, warum sollte man dieser Frau diese Botschaft abkaufen? Warum sollte denn, wenn überhaupt der Messias käme, er gerade dieser Frau erscheinen? Es ist doch völlig undenkbar. Aber offensichtlich hatte Jesus sie so verändert, hatte seine Liebe sie so verändert, dass die Leute im Dorf aufmerksam werden, dass sie fragen, was ist los mit dieser Frau? Was hat sie so verändert? Und dann sind die Ersten bereit mitzugehen und sich anzuschauen, was passiert ist. Und was dann passiert, was der Text uns beschrieben hat, das haben unsere geistigen Väter und Mütter eine Erweckung genannt. Das meint, dass mehrere Menschen von Gott bewegt werden, von Gott ergriffen werden. Viele der Samariter, heißt es, glauben dann an Jesus. Sie gehen hinaus, sie sehen Jesus und dann sind sie verändert. Und dann gehen sie zurück ins Dorf und erzählen es wieder weiter. Und noch mehr Menschen werden neugierig. Die, die zuerst gesagt haben, ach komm, lass sie doch reden, was die uns schon alles erzählt hat. Aber jetzt werden sie neugierig. Jetzt kommen auch ihre Nachbarn und sagen, doch, was sie gesagt hat, ist richtig. Und noch mehr werden neugierig. Und viele, heißt es, viele glauben an Jesus. Nicht alle, aber viele. Ein kleines Stück davon haben wir schon erlebt. Aber ich bin sicher, dass Gott hier noch viel mehr bewirken möchte. Ich bin sicher, Gott möchte hier im Aischgrund noch viel mehr Menschen zu sich rufen. Das möchte ich euch als letzten Gedanken mitgeben. Ganz gewiss, Gott möchte, dass noch viel mehr Menschen auch hier im Aischgrund zu Jesus finden. Dafür braucht er Menschen wie diese Frau. Menschen, die sich von der Liebe Gottes ergreifen lassen. Menschen, die Jesus nicht ausweichen. Menschen, die sich seiner Wahrheit stellen und dabei seiner Liebe vertrauen. Menschen, die von Jesus selber verändert werden. Ich will euch heute in meiner letzten Predigt fragen. Ich will dich fragen. Ich will dich noch einmal herausfordern. Willst du das? Ich frage einmal ganz konkret, willst du ein Mensch sein, der von der Liebe Gottes ergriffen ist? Du kannst das Gott sagen, ja, ich will. Willst du ein Mensch sein, der Jesus nicht ausweicht, der diesen Jesus immer wieder einlädt und sagt, okay, Jesus, begegne du mir, ich brauche dich, ich will mit dir leben. Willst du ein Mensch sein, der der Wahrheit Gottes nicht ausweichen will? Der sagt, okay Gott, du darfst in mein Leben hineinreden, du darfst Wahrheit reden. Hilf mir, dass ich nicht ausweiche. Aber dazu musst du auch ein Mensch sein, der Gottes Liebe immer wieder vertraut. Willst du das? Und dazu brauchst du Menschen, die dir die Liebe Gottes zusprechen, weil wir uns selber das so schlecht zusprechen können. Willst du das? Ein Mensch sein, der Gottes Liebe vertraut. Gewiss, dann wirst du von Jesus verändert. Ich möchte beten. Du bist dieser Herr, der zu uns auf Augenhöhe kommt. Jede Distanz zwischen uns und Gott willst du wegnehmen. Danke, Herr. Du bist dieser Herr, der uns einlädt, dir hinterher, dir zu folgen. Gib uns den Mut, in deiner Gegenwart zu bleiben, immer wieder neu in deine Gegenwart zu kommen. Und hilf uns, deiner großartigen Liebe zu glauben, zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass es gilt, dass du uns so sehr lieb hast, ohne dass wir irgendeine Vorleistung bringen müssten und ohne dass es wir irgendwie dir beweisen müssten, dass wir es wert sind. Behilf uns auch, dass wir deiner Wahrheit nicht ausweichen. Dort, wo du in unser Leben hineinredest, dass wir hinhören. Danke, dass du uns veränderst, Stück für Stück. Und ja, Herr, du darfst uns gebrauchen, dass du durch uns andere Menschen veränderst. Amen.